Deutschlandfunk Kultur. Ton Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Du glaubst nicht, wie froh ich über deinen Brief bin. Das schreibt die afghanische Schriftstellerin Batol an ihre Kollegin in Deutschland, Mariza Bodrusic, die auf dem Portal Weiterschreiben jetzt sich treffen. Das gibt seit 5 Jahren Literaten aus Kriegs- und Krisengebieten eine Stimme. Wie diese Brieffreundschaften zwischen zwei ganz und gar verschiedenen Welten funktionieren, darüber spreche ich gleich mit Mariza Bodrusic. Wer aus seinem Land fliehen muss, der verliert nicht nur Haus, Familie und Freunde, sondern auch den selbstverständlichen Umgang mit seiner Sprache. Weil das aber für Schriftstellerinnen und Schriftsteller ganz elementar ist, wurde vor 5 Jahren das Projekt Weiterschreiben gegründet, eine Plattform, auf der Autorinnen und Autoren übersetzt werden, gelesen und damit auch gesehen werden. Von heute an sind auf diesem Portal Briefe afghanischer Autorinnen zu lesen, die sich mit deutschen Kolleginnen ausgetauscht haben. Und eine davon ist die Schriftstellerin und Übersetzerin Mariza Bodrusic, die jetzt hier bei mir ist. Hallo, schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
Schönen guten Morgen.
Weiterschreiben, das wird jetzt im Mai 5 Jahre alt. Jetzt gibt es neu, Untold, Weiterschreiben Afghanistan heißt es. Da machen Sie, habe ich gesagt, ja auch selbst mit. Ist denn diese Idee, konkret mit Afghanistan jetzt in den Dialog zu treten, erst nach der Machtübernahme durch die Taliban entstanden oder gab es das schon vorher?
Das gab es schon vorher. Annika Reich hatte dieses Projekt schon 4, 5 Monate, wenn ich mich richtig erinnere, im Vorfeld vorgestellt. Und das hatte mich sehr berührt, obwohl ich gar nicht weitere Projekte aufnehmen wollte in dem Moment. Aber diese Situation in Afghanistan beschäftigt uns ja auch alle schon seit vielen Jahren. Vor allen Dingen eben auch die schreibenden Frauen. Das hat mich besonders fasziniert. Und als wir dann anfingen, nahte auch schon bald die Machtübernahme, allerdings nicht vor dem ersten Brief, den wir uns geschrieben hatten. Da wussten wir alle noch nicht so ganz genau, was passieren würde Mitte August.
Und Ihre Briefpartnerin heißt Batol. Wer ist das? Was ist das für eine Frau?
Das ist eine sehr faszinierende Person, sehr vielschichtig, eine schreibende Frau, eine Schriftstellerin, Psychologin, Sexologin. Sie setzt sich in oder hat sich in Afghanistan, in Kabul eingesetzt, auch für die LGBTQ-Community und hat einen sehr weiten Horizont, eigentlich ein kosmopolitischer Mensch im besten Sinne mit einem großen Herzen und einer ganz tiefen menschlichen Wärme auch.
Und wie kommunizieren Sie miteinander? In welcher Sprache schon mal? Wahrscheinlich auf Englisch, nehme ich an.
Ja, auf Englisch, aber auch mit dem großen Glück, dass Annika Reich und das Projekt auch wunderbare Übersetzerinnen und Übersetzer haben, die uns beistehen und da auch die Erfahrung wir alle machen konnten, wie Sprache fließt, wie im besten Humboldtschen Sinne die Wärmelinien des Lebens in der Sprache zwischen den Menschen doch auch fließen können oder da sein können, auch wenn wir nicht unmittelbar in unseren Muttersprachen oder den Sprachen unseres Lebens miteinander sprechen konnten.
Jetzt sind das ja ganz erschütternde Briefe. Ich habe gestern mal reingelesen in dieses Projekt, was ich davon schon sehen konnte. Die Frauen sind zum Teil auch die von ihren Partnerinnen in schrecklichen Situationen. Zum Beispiel bei Ilma Rakusa, die bringt das so auf den Punkt. Da erzählt sie, sie sitzt in der schönen Schweiz mit ihren Enkelkindern und ihre Briefpartnerin hört derweil quasi die Bomben niedergehen. Das sind also vollkommen unterschiedliche Lebenssituationen, in denen Sie und Ihre Briefpartnerin da sind. Was tut sich da trotzdem an Verbindendem auf oder geht es darum gar nicht so sehr?
Doch, durchaus. Also das Verbindende entsteht in der Sprache, im Aufeinanderzugehen, in der Bewegung mit der Sprache. Und ich weiß nicht, wie Annika Reich und dieses Projekt es schaffen, diese Menschen ausfindig zu machen. Aber es ist unglaublich bewegend, wie auf so einem eigentlich fremden Terrain, wie Sie es schon sagten, so viel Nähe auch entstehen kann. Es hat mich sehr berührt, auch die Briefe der anderen Teilnehmerinnen zu lesen und zu schauen, worüber sie nachgedacht haben. Ganz besonders eindrücklich finde ich, wie Sprache so in dieser tiefen Klarheit das Leben an sich auch spiegeln kann, unter diesen vollkommen anderen, aggressiven, schrecklichen Umständen. Und trotzdem waren wir alle drei von der einen und von der anderen Seite, also alle sechs, darum bemüht, ganz aus dem Leben heraus zu schreiben und das zu teilen, was wir als schreibende Frauen erfahren und in uns tragen. Und da geht es ja immer um das Wesentliche, um das Überwinden von diesen sogenannten Fremdheiten, die ja gar nicht, die sind ja äußerlich. Innerlich ist es eben diese eine Wärmelinie, diese Offenheit, das innere Gefüge des Menschseins, ja, und zu verstehen, unter welchen Bedingungen schreibt eigentlich so ein Mensch wie Bartol. Und das ist einfach, das ist so beeindruckend, wenn ich dann an meinem Schreibtisch sitze und mir denke, ist das jetzt ein Problem, dass mir ein bisschen kalt ist oder dass das oder das gerade passiert, nicht? Auch mit den Bedingungen der Pandemie, wie die Krise, die Not, der Krieg und alles auf einmal da ist bei diesen Menschen. Und diese unerschöpfliche Kraft auch, das Interesse für den Menschen bei Bartol, beispielsweise auch im tiefen psychologischen Sinne. Wir haben plötzlich beim Schreiben verstanden, dass wir einen Psychologen, Viktor Frankl, der Auschwitz überlebt hat und dort unglaubliche Dinge erfahren und niedergeschrieben hat, dass wir ihn beide lesen. Und das hat mich im ersten Moment überrascht und dann habe ich gedacht, warum überrascht es mich? Diese Interessen, die sind das eigentliche Innere, das aus uns heraus gesprochen hat und das Annika Reich und die anderen Beteiligten des Projektes immer wieder so ja, gehalten haben in so einem ganz, ganz tiefen Sinne, ja, dass ein Raum da war, in dem wir uns alle bewegen konnten.
Haben Sie denn auch tatsächlich noch mal was Neues über die Situation der Frauen in Afghanistan erfahren, über diesen Briefwechsel? Etwas, was man jetzt so in den Nachrichten nicht so mitkriegt durch diesen persönlichen Austausch?
Ja, dieser persönliche Austausch rückt alles nochmal ins richtige, sagen wir mal, seelische Verhältnis. Denn natürlich sehen wir alle die Nachrichten und machen uns ein Bild davon. Ich selbst hatte mich aber schon bei meinem ersten Brief an Bartol entschieden, ganz aus diesem inneren Raum zu sprechen, wie ich das immer auch sonst tue, und sie erzählen zu lassen, was sie mir erzählen möchte. Und dann hat es sich so gefügt, dass sie ausgerechnet meinen ersten Brief, den ich an sie geschrieben habe, auf der Flucht gelesen hat, an der Grenze Richtung Iran, wo sie zunächst mal hingekommen ist. Und es hat mich wiederum sehr bewegt, weil dann rückte Kabul so als Stadt und Ort der Gefahr in den Hintergrund und ich sah sie einfach in diesem Auto an der Grenze. Ein Mensch in seiner Ausgesetztheit, der diesen Brief liest und der diesen Brief als Brücke versteht, auch Annika Reich und das ganze Projekt als Brücke zu etwas anderem, zu dem Leben, wo sie eigentlich hin will, einem anderen Leben sieht. Und das kann keine Nachricht übermitteln. Das ist so eine Verbindung auf der menschlichen, seelischen Ebene, die wenn sie nicht so traurig wäre, müsste ich wirklich sagen, die ist so umwerfend, weil sie auch das eigene Leben noch einmal neu kathartisch umflügt, ja. Und das sieht man ja auch bei den anderen Kolleginnen, bei Daniela Dröscher, die wie mit dieser Klarheit und Aufrichtigkeit, wie sie einander begegnen und wie alles ganz konkret wird, wie da ein Selbst zu einem anderen Selbst spricht, ja. Das, die ganz konkrete Person, die ganz konkrete Frau. Und das sind, glaube ich, sehr kostbare Momente, die dieses Projekt an sich so spiegeln kann, dass wir sehen, na klar, im Außen haben wir sehr viel zu überwinden und die Gewalt ist die größte Grenze, die wir uns vorstellen können. Und trotzdem, im Sinne von Ruth Klüger, nicht, wenn wir denken, was ist Weiterleben für uns? Es ist eben auch weiter schreiben, weiter sprechen, weiter in Berührung sein, weiter erzählen.
Und man merkt ja auch in diesen Briefen, wie Sie es auch schon gerade gesagt haben, wie wichtig das für diese Frauen auch ist, dass überhaupt quasi da eben so eine Brücke nach außen ist, dass sie wahrgenommen werden, dass jemand mit ihnen spricht, der in einer anderen Situation ist. Das kann man gar nicht scheinbar hoch genug einschätzen, nicht?
Ja, unbedingt. Das ist wie ein ganz großes, starkes inneres Bild, das so eine, nicht nur eine Projektionsfläche im psychologischen Sinne macht, sondern wirklich den Menschen greifbar macht, dass man ein Du hat, ja, wie das so schön Mandelstamm in einem Gedicht sagt, nicht diese Bewegung zu dem Du hin, zu dem wirklichen, echten Menschen, der ganz verortet und geerdet ist an seinem Platz in der Welt. Und dieses Sprechen ist eigentlich das Rettende, wenn auch ein Rettendes, das natürlich noch tiefer beschrieben und erfahren werden will. Und so eine Flucht, wenn man das auch mitbekommt, wie Annika Reich und ich das auch bei Bartol mitbekommen haben, also da kamen manchmal stündlich Nachrichten hinein. Und Und das ist eine so riesige Setzung auch für mich in meinem eigenen Alltag mit meinem Kind gewesen, nicht? Eine Frau, die selbst auch Mutter mehrerer Kinder ist, die mehrere Versuche unternommen hat zu flüchten, über verschiedene Länder, verschiedene Routen, verschiedene diplomatische Möglichkeiten, Verzweiflungen. Und da haben wir doch schon auch immer alle mitgefiebert und innerlich, auch gezittert, muss ich sagen. Nicht?
Also sie ist ja jetzt in Sicherheit, in Rom ist sie. Ne? Wird es denn da weiterhin Austausch geben? Also wird dieses Projekt weitergehen?
Ich bin gespannt, was die Briefe, die wir uns jetzt schon so geschickt und geschrieben haben, noch auslösen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das ist erst der Anfang. Auf irgendeine Weise werden wir das fortsetzen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese drei Schriftstellerinnen irgendwie weiter übersetzt werden, denn wir haben ja auch nicht nur einander geschrieben, sondern auch die Texte gelesen, also die deutschsprachigen Schriftstellerinnen, die Texte der anderen Frauen. Und das sind schon echt tolle Arbeiten darunter, ganz tolle atmosphärische, genaue sprachliche Bilder. Und das wäre doch ein schönes Fortschreiben in dem Sinne, dass die Frauen dann weiter ihre Arbeit machen können. Denn das, was wir tun, ist Schreiben. Und dafür brauchen wir auch Brücken und andere, die uns helfen, sichtbar zu sein, wie Sie das anfangs auch gesagt haben.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen auf diese Seite. Marisa Bodrosic, vielen Dank, dass Sie hier waren und uns davon erzählt haben, und alles Gute. Und das Projekt, über das wir gesprochen haben, das finden Sie im Internet. Stichwort Weiterschreiben jetzt. Und Ende Februar wird es in unserer Sendereihe Zeitfragen Literatur auch ein ausführliches Gespräch zu Untold geben, unter anderem mit einer der afghanischen Autorinnen und mit Zitaten aus den Briefen.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Clemens Setz, ich bin Schriftsteller. Mein letztes Buch handelte von Plansprachen. Und ein Buch und eine Autorin, die ich vorstellen möchte, ist A House and Its Head von Ivy Compton Burnett. Und sie ist eine vollkommen singuläre Erscheinung in der gesamten Weltliteratur. Der Name ist mir zuerst untergekommen mal bei einem Interview. Und das habe ich zufällig angehört. Und da war so eine ganz seltsame Stimme einer alten Frau, die sagte, "Sometimes a face comes in the fire and it will suggest a novel." Also manchmal sieht sie Gesichter im Kaminfeuer und die suggerieren ihr eine Romanhandlung. Und ich dachte, ach, das ist aber interessant. Was sind das für Romane, die von fratzenhaften Gesichtern im Kaminfeuer suggeriert werden. Und man denkt, man liest einfach Geschichten über Leute in langweiligen Landhäusern, die einander aus irgendeinem Grund nicht ausstehen können und sehr, sehr viele Dialoge miteinander führen. Aber wenn man dann 80, 100 Seiten mal hat, ist man vollkommen in einem Wirbel von fast unaushaltbarer Perversität, Hinterhältigkeit, Poesie und auch dem Glühen einer fast überirdischen, mitleidigen Güte, die trotzdem über allem sichtbar ist. Ich habe einen Sommer in Erinnerung, wo ich fast nur Ivy Compton Burnett gelesen habe und festgestellt habe, dass sie die heimliche Lieblingsautorin von ganz vielen Menschen war, aber so was wie Susan Sontag und Harold Brodkey und so weiter. Aber ich war vollkommen wie vom Blitz berührt, Ivy Compton Burnett, was immer man findet, was immer gerade lieferbar ist, die Verlagswelt war nicht immer gut zu ihr, aber sie ist ein einzigartiges Genie. Ich würde sagen, jedes Buch lohnt sich. Aber das Beste meiner Erinnerung war A House and Its Head.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein schönes Feuerchen im Garten oder im Kamin, das kann was unheimlich Schönes sein. Unheimlich, weil die heimelige Wärme ja auch, wenn man nicht aufpasst, schnell zum lebensbedrohlichen Brand werden kann. Aber ohne Feuer geht für uns Menschen ja mehr oder weniger nichts. Packt mit dem Feuer, Philosophie eines weltverändernden Bunds, hat der Philosoph Jens Söntgen sein neues Buch genannt. Und Thomas Groß hat es gelesen. Herr Groß, eine Philosophie des Feuers? Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Ja, also Philosophie heißt ja, glaube ich, ganz klassisch, den Gegenstand in ein neues und ungewohntes Licht zu rücken. Ich glaube nämlich, dass es mit dem Feuer nicht ganz so ist, wie Sie es gerade gesagt haben. Zwar hat jeder Erfahrungen mit dem Feuer, aber dass jetzt quasi am Anfang jeglicher Verwertungskette im Grunde genommen ein Verbrennungsprozess steht, ich denke, das ist nicht ganz im Allgemeinwissen verankert, weil es ja ein bisschen so ist, wie Sie es gerade gesagt haben. Der Feuer ist so eine Art Gemütlichkeitserzeuger heute. Es gibt keine offenen Herdfeuer mehr. Es gibt keine, also Sogar der Weihnachtsbaum ist ja mit LED-Lichterketten bestückt, ja.
Bei uns zu Hause nicht.
Dann sind sie konservativ, ja. Und da denke ich, eine Philosophie, die schafft da erstmal ein bisschen Abstand und ja, das feuert neu denken, wie der Autor sagt, der im Übrigen Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg ist. Das kann da neue Zusammenhänge stiften und erstmal einen ungewohnten Blick auf die Dinge, auf die Sachverhalte werfen.
Das Feuer neu denken, sagen Sie, wie macht er das denn, der Herr Söntgen? Also wie erzählt er das? Was macht für ihn das Feuer aus?
Grob zusammengefasst ist das Feuer eine Universaltechnik. Also wie schon gesagt, am Anfang fast jeder Verwertungskette steht im Endeffekt Feuer. Also man muss sich vorstellen, auch bei einer Turbine, in der steckt ja Stahl, ja, und Computer, die irgendwie quasi, denen man Körperlosigkeit oder Entleiblichung nachsagt, auch da steckt ja eine Hardware dahinter, die irgendwie erschmolzen, verhüttet, destilliert oder was auch immer ist, ja. Also man kann sagen, der Mensch ist ein Homo crematur oder wir sind alle Zündler, um es mal etwas umgangssprachlicher zu sagen, ja. Und doch bleibt das Feuer irgendwie schwer zu fassen. Also es hat kein Wesen, aber man glaubt, ihm eine Individualität nachsagen zu können. Es zerstört, wie man ja auch an den ganzen Waldbränden sieht. Aber es schafft auch, indem man Stoffe mit dem Feuer reinigt und man könnte das Verhältnis des Menschen zum Feuer als Pakt beschreiben, eben wie der Titel des Buches sagt. Vom Lagerfeuer bis zur Erderwärmung. Es gibt nur eben verschiedene Stufen innerhalb dieses Pakts.
Wie ist denn das Buch aufgebaut? Erzählt er das auch so tatsächlich, die Menschheitsgeschichte als Geschichte des Feuers? Oder wie geht der Autor da vor?
Ja, also er gruppiert verschiedene Stationen um diesen Grundsachverhalt herum. Das beginnt, also man war ja nicht dabei, wie die ersten Menschen ums Feuer herum saßen, aber man stellt sich vor, dass sie da mit großen Augen ehrfürchtig ums Lagerfeuer herum saßen. Ins Zeitalter der Schrift gehört dann schon eben der Prometheus-Mythos, wo Prometheus im Endeffekt dafür bestraft wird, dass er göttliches Know-how entwendet und an den Felsen gekettet wird. Und dann im Spätmittelalter oder in der Frühneuzeit, da gab es die Alchemisten. Die haben keinen wahnsinnig guten Ruf in der Wissenschaftsgeschichte, weil sie so ein bisschen als Quacksalber gelten. Die versucht haben, Gold zu machen, was natürlich illusorisch ist. Sie wussten es damals noch nicht. Aber sie waren die Ersten, die eben Stoffe geschieden haben, sozusagen der Materie mit Brennern und Kolben zu Leibe gerückt sind und grob auf einen Nenner gebracht, könnte man sagen, ohne Alchemisten kein Periodensystem der Elemente. Es ist allerdings erst so dann im industriellen Zeitalter, dass die Ehrfurcht abnimmt und die Weltbeherrschung quasi übermächtig wird des Menschen.
Haben Sie das Buch denn auch als politischen Kommentar quasi zu unserer Lage jetzt ein bisschen gelesen oder wie ist das?
Also wenn man die Distanz berücksichtigt, die er einnimmt, dann auf jeden Fall. Ja, also ich denke, das ist auch der eigentliche Anlass der ganzen Geschichte. Unsere Regierung sagt ja Wohlstand, unsere neue Zukunftskoalition, die sagt Wohlstand und Fortschritt gehen Hand in Hand unter Leitung der Ampelkoalition. Und da muss man schon sagen, er spricht natürlich jetzt nicht von Robert Habeck oder einzelnen Figuren, aber dem macht er dann tatsächlich einen Strich durch die Rechnung. Also er sagt dann auch beispielsweise, dass die neuen umweltfreundlichen Technologien gar nicht so umweltfreundlich sind, wie immer gesagt wird, weil eben nicht berücksichtigt wird, was alles in ihnen steckt. Ja? Also auch im Handy stecken ja seltene Erden und das Windrad kommt auch irgendwo her, ja. Also es wirkt sauber, aber es ist aus irgendwas zusammengebacken, unter Umständen aus Beton, ja. Und Beton kann sehr umweltschädlich sein. Insofern ja, ein aktueller Kommentar.
Und hat er auch noch eine positive Aussicht für uns parat?
Er hat eine positive Aussicht parat, aber Das ist vielleicht ein bisschen das Problem des Buches, dass es sozusagen extrem aufklärerisch und eher in der Tradition der kritischen Theorie argumentiert. Aber dann gibt es irgendwie so einen Nachklapp, wo man irgendwie denkt, da hat ihm vielleicht der Lektor gesagt, Herr Söntgen, also so können wir unsere Leser nicht entlassen. Und dann kommt noch so ein bisschen so ein Nachklapp, dass man Demut der Natur gegenüber walten lassen soll und dass man möglichst nachhaltig wirtschaftet. Alles, wie gesagt, nicht falsch, aber ohne das wäre man fast reicher aus dem Buch hervorgegangen.
Thomas Groß über Jens Söntgens Buch Pakt mit dem Feuer, Philosophie eines weltverändernden Bundes. Erschienen ist es beim Berliner Verlag Matthes und Seitz für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Kann ich Ihnen helfen? Ich bin heute Abend verabredet und da hätte ich gern ein, zwei Wörter, die ein bisschen besonders klingen.
Verstehe.
Sie müssen schon zu mir passen. Fremdwörter stehen mir zum Beispiel gar nicht.
Macht schnell streng.
Genau. Gerne was Längeres, Elegantes.
Darf es auffällig sein?
Nein, auf keinen Fall ausfällig. Ich kenne den Mann noch kaum.
Ich meine extravagant.
Ach, extravagant habe ich schon ewig, verwende ich aber kaum.
Ich zeige Ihnen da mal was, haben wir gerade reinbekommen. Filisandern.
Das ist wirklich schön.
Sie können damit knappe Worte spielerisch verlängern oder einen Fadensatz umschmeicheln. Mal nachdenklich in die Stille hinein. Filisandern.
Filisandern.
Wir haben es auch noch einen Ton dunkler, Filisandern.
Nein. Ich nehme Filisandern.
Soll ich es Ihnen einpacken oder wollen Sie es gleich in den Mund nehmen?
Nein, bitte einpacken.
Wie kriegst du Curry mit Pommes?
Curry mit Darm oder mit Darm?
Mit Darm.
Können Sie mir bitte den Salzstreuer rübergeben?
Na klar. Was haben Sie denn da auf dem Teller?
Gemüse-Ragout.
Gemüse-Ragout? Nie gehört. Sind Sie Vegetarier?
Vegetarierin.
Ach so.
Was ach so?
Vegetarier und Feminist.
Feministin.
Und Lehrerin.
Nein, Galeristin.
Was, Galeristin?
Ja, und Sie?
Ich male.
Ach, was denn?
Gemüse.
Bei mir mit Mayo.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Dimitri Kapitelmann, Journalist und Schriftsteller, hat als Kind mit seinen Eltern die Ukraine verlassen und ist nach Deutschland gekommen. Nach 25 Jahren entscheidet er sich, einen deutschen Pass zu beantragen. Ein absurder Ritt auf dem Amtsschimmel. Für eine beglaubigte Geburtsurkunde muss er zurück nach Kiew reisen. In seinem Roman »Eine Formalie in Kiew« erzählt Dimitri Kapitelmann davon. Heute liest er daraus in Gießen.
Das spielt in Kiew und das spielt im Technischen Rathaus der Ausländerbehörde im Büro von Frau Kunz. Es spielt auch sehr mit meinen Gefühlen. Es spielt auch die grausame deutsche Politik an, wenn es darum geht, Menschen einzubürgern, auch Menschen wie mich, nach 25 Jahren. Es gibt Katzen, es gibt Korruption und um meine Mutter. Ja, um meine Mutter geht es auch.
Eine Formalie in Kiew, die Lesung mit Dimitri Kapitelmann, heute um 19.30 Uhr im Literarischen Zentrum in Gießen. Die nächste Lesung ist am 3. März. Was geschah zwischen 1936 und 1938 bei den großen Säuberungen unter Stalin? Davon erzählt Eugen Ruge in seinem Roman Metropol. Er ist für die Bühne adaptiert worden und morgen in Köln zu erleben. Ruges Großmutter Charlotte und ihr Mann Wilhelm, überzeugte Kommunisten, fliehen aus Nazi-Deutschland in die Sowjetunion. Dort geraten sie in die Fänge der stalinistischen Schergen und müssen sich im berühmt-berüchtigten Hotel Metropol melden. Eugen Ruge.
Wenn man jetzt in die Geschichte meiner Großmutter reingeht, muss man versuchen, sich wirklich vorzustellen, was wussten die denn zu dieser Zeit? Was haben sie in der Pravda lesen können? Was ist da passiert im Hintergrund, was sie nicht wissen konnten? Also alles das muss man natürlich berücksichtigen und zu verstehen versuchen. Und dann kann man sich in diese Menschen einfühlen.
Metropol. Armin Petras hat Eugen Ruges Roman für die Bühne adaptiert, zu sehen morgen um 20 Uhr im Schauspiel in Köln. Die nächste Vorführung ist am Samstag in einer Woche. Der Bodensee, paradiesische Landschaft, Sehnsuchtsort und eine Gegend, in der sich vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche Künstler und SchriftstellerInnen ansiedelten. Der Maler Otto Dix fand die Region zum Kotzen schön und blieb bis zu seinem Tod. Erika Mann langweilte sich dort und Hermann Hesse begann am See mit der Aquarellmalerei. Eine Ausstellung in Friedrichshafen spürt den Verflechtungen der Kunstschaffenden untereinander nach. Pressesprecherin Simone Lipski.
Wir zeigen eben auch, dass diese Projektionsfläche Bodensee, die ja auch so romantisch verklärt ist, auch für viele Künstler und Künstlerinnen nicht dieser Sehnsuchtsort war und dass es nicht unbedingt für sie funktioniert hat, hier künstlerisch wirklich so kreativ zu sein und dann auch wieder weggehen mussten.
Beziehungsstatus offen. Kunst und Literatur am Bodensee bis zum 24. April im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Brauchen wir eine Parlamentspoetin oder einen Parlamentspoeten, der uns die Sprache der Politik näher bringt? Darüber wird seit letzter Woche diskutiert. Da haben Simone Buchholz, Mitu Sanyal und Dimitri Kapitelmann diese Idee ins Spiel gebracht und die drei haben dafür ganz schön Gegenwind bekommen. Uns fiel aber auf, dass scheinbar immer mehr Institutionen ihre eigenen Dichter haben. Im Guggenheim Museum in New York, da fängt jetzt Taylor Johnson als Poet in Residence an und bei uns hier in Deutschland, da gibt es ja eine ganze Reihe von Stadtschreibern. Offenbar schmücken sich Städte und Institutionen gern mit Literatur. Aber was das bedeutet für diejenigen, die diese Ämter übernehmen, darüber möchte ich mit Miriam C. aus der Lesart-Redaktion sprechen und mit dem österreichischen Schriftsteller und Musiker Elias Hirschel, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Elias Hirschel, Sie treten ja im Mai Ihr Amt als Stadtschreiber in Dortmund an. Was ist denn damit verbunden? Was haben Sie da für Verpflichtungen?
Also es ist eigentlich relativ offen gehalten. Also ich wohne da ein halbes Jahr in einer gestellten Wohnung quasi, die zur Verfügung gestellt wird und arbeite an einem Romanprojekt, mit dem ich mich dort beworben habe, das so nicht hundertprozentig, aber das so Ruhrgebietsbezug hat im Hintergrund. Also es geht um eine ehemalige Schwerindustrieregion, die jetzt nach dem Ausbleiben der Kohle sich langsam wandelt in was anderes. Und darüber hinaus muss ich quasi drei Lesungen organisieren, wo ich auch Leute einladen darf, wo ich ein kleines Kulturbudget zur Verfügung habe und mich mit der Literaturszene dort auseinandersetzen. Also es ist tatsächlich, steht im Vertrag drin, glaube ich sogar irgendwie, ich muss mich mit der Literaturszene auseinandersetzen.
Aber das also hat nicht zur Folge, dass Sie sich da irgendwie vereinnahmt oder als schmuckes Beiwerk oder gar als eingekauften Störfaktor empfinden.
Überhaupt nicht, also in dem spezifischen Fall vor allem überhaupt nicht, weil das ja auch alles relativ unabhängige Institutionen sind. Das ist das Literaturhaus Dortmund hauptsächlich und das Kulturbüro. Und das ist auch nicht mit irgendwelchen Auflagen verbunden, dass ich jetzt irgendwelche Themen behandeln müsste. Selbst wenn aus dem Romanprojekt nichts werden sollte, quasi, also eigentlich habe ich da alle Handlungsfreiheit.
Miriam C., seit wann gibt es denn das überhaupt, diese Idee, dass man sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller in die Stadt holt und sie vertraglich quasi bindet?
Ja, also diese StadtschreiberInnen, wie das jetzt Elias Hirschel gerade beschrieben hat und wie wir die heute meinen, das ist eigentlich ein relativ junges Phänomen im Literaturbetrieb. Diese Berufsbezeichnung, aber der Stadtschreiber, das gibt es tatsächlich schon seit dem Mittelalter. Da meinte das aber was total anderes. Da waren Stadtschreiber, ja, Verwaltungsbeamte, die haben dann Beschlüsse vom Stadtrat aufgeschrieben oder Urkunden erstellt, auf Latein damals natürlich alles, und es war immens wichtig, weil ja die meisten Leute im Mittelalter gar nicht lesen und schreiben konnten. Also damals, da war das ein hoch angesehenes und auch sehr gut bezahltes Amt. Das ist jetzt natürlich anders. Jetzt meinen wir mit StadtschreiberInnen, was wir gerade gehört haben, jemand hat ein Stipendium, wohnt für ein paar Monate dort in der Stadt, und welche Verpflichtungen man genau dann hat, das ist eigentlich relativ unterschiedlich geregelt. Damit steht aber diese Idee vom Stadtschreiber, von der Stadtschreiberin schon in einer gewissen Nähe zu dem eben, was Simone Buchholz, Mitu Sanyal und Dimitri Kapitelmann letzte Woche gefordert haben, nämlich diese parlamentarische Poetin, ein parlamentarischer Poet. Die Idee ging ja sogar noch weiter, die beinhaltete ja, die Parlamentspoetin, die soll also ein Büro im Bundestag haben, sich dann mit den Abgeordneten auseinandersetzen, politische Debatten abbilden. Also das war eigentlich noch viel genauer umrissen als so ein Stadtschreiberamt wie von Elias Hirschel.
Und was denken Sie, warum es da, gab es ja doch ordentlich, ich habe es schon gesagt, Gegenwind und Häme auch. Warum? Also was ist eigentlich daran so verwerflich an dieser Idee?
Ja, also ich muss sagen, meine erste Reaktion war auch, oje, oje, bitte kein Gedicht über die Impfpflicht oder sowas. Man hat reflexartig so furchtbar eindimensionale, engagierte Poesie im Kopf, aber Fairerweise muss es das natürlich gar nicht werden. Da können natürlich auch tolle politische Texte entstehen in so einem Rahmen. Was man jetzt, finde ich, merkt an diesem kleinen Feuilleton-Rumor, den es darum gibt, ist, dass doch häufig so ein Vorbehalt artikuliert wird, ja, die Literatur da so als Störfaktor einzukalkulieren oder so als nettes, kleines Irritationselement zu banalisieren. Und ich glaube, das ist deshalb so stark, weil es in Deutschland, also weil es ein Definitionsmoment der Kunst ja ist und der Literatur eben auch, dass sie aus Freiheit entsteht, ja, aus so einer Zweckfreiheit, auch so einer Ungebundenheit. Und das ist einfach in Deutschland sehr stark verknüpft mit dieser Denktradition, ja, was wir Autonomieästhetik nennen, also so eine Tradition aus der Romantik aus dem 19. Jahrhundert, die wirkt aber offensichtlich sehr lange nach bei uns und länger auch, glaube ich, als in anderen Ländern, die jetzt im Vergleich angeführt werden. Also das hat eben historische Gründe, dass bei uns zur Amtseinführung vom Bundespräsidenten kein Gedicht vorgelesen wird, ja, wie in den USA für den US-Präsidenten, nur dass es eben keine parlamentarische Poetin gibt wie in Kanada. Also ich glaube, da wirkt einfach noch die deutsche Geschichte und die deutsche Autonomieästhetik sehr stark nach.
Elias Hirschel, Sie haben ja einen sehr politischen Roman geschrieben, salonfähig. Der wird so als Schlüsselroman der Kurzära gefeiert. Können Sie sich vorstellen, sowas auch zu schreiben, wenn Sie quasi Parlamentspoet in Österreich oder auch hier bei uns wären?
Also ich finde die Idee an sich sehr spannend. Ich fand es zum Beispiel ganz komisch, dass das auf Twitter auch die ganze Zeit eben so mit Amanda Gorman verglichen worden ist, weil das ist ja eigentlich eine völlig andere Arbeit, glaube ich. Weil das würde ich zum Beispiel nicht machen, wenn ich direkt von einer Partei eingeladen würde für den Amtsantritt eines Politikers, dann dafür eine Rede zu schreiben. Weil damit, glaube ich, lässt man sich schon so ein bisschen von dem Politiker vor allem vereinnahmen. Aber wenn das eben verbunden ist mit wirklich einem längeren Stipendium, wo man sich länger unabhängig einfach mit dem Parlament als Ort beschäftigen kann, ja, finde ich super spannend eigentlich. Also mir ist dazu eingefallen, was zwar anders ist, aber Daniel Glattauer war ganz lange so Gerichtsreporter und hat dann daraus so ganz coole Sachen geschrieben irgendwie. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, auch wenn das jetzt keine Gerichtsverhandlung ist. Aber einfach, das ist halt, glaube ich, super spannender Rechercheort und auch eine ziemliche Aufwertung eigentlich, glaube ich, wenn man einfach dafür halt Autoren oder Autorinnen gut bezahlt, solange es eben nicht von einer einzigen Partei halt als Werbemittel verwendet wird.
Die Initiatoren haben ja auch gesagt, sie stellen sich vor, dass derjenige oder diejenige auch machen kann, was er will. Also meinetwegen auch ein halbes Jahr nur über die Geräusche, die im Parlament sind, zu schreiben. Sind Sie da, wenn man das so lockerer angeht, wie Sie es jetzt auch gesagt haben, glauben Sie, das ist auch eine Generationenfrage, wie kritisch man eben so Institutionalisierungen von Literatur entgegensieht?
Ich weiß keine Ahnung, wie das früher war. Also es ist halt... Ich frage mich halt, ab wann da tatsächlich so eine institutionelle Vereinnahmung stattfindet und wann nicht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie generell einfach ein Stipendium vom Staat bekomme, empfinde ich das jetzt nicht als Vereinnahmung, weil das einfach öffentliche Gelder sind, also im Prinzip ja einfach Steuergelder und dazu sind sie ja auch da und vor allem, wenn ich mir anschaue, für was das in Österreich halt zum Teil ausgegeben wird, aber halt in Oberösterreich habe ich mir heute nochmal rausgesucht, wo irgendwie 5 Millionen Euro, glaube ich, an die KTM Motor Hall, an so eine Motorrad-Ausstellungshalle gegangen sind, weil das als Museum gilt. Ja, fände ich es besser, wenn das ein Autor oder eine Autorin kriegt. Ja.
Wie sehen Sie das, Miriam C.? Kann Literatur tatsächlich noch so widerständig sein, wenn sie da eben so eng an einer staatlichen Institution gebunden ist?
Ja, ich glaube, ich hätte da auch gar nicht so viele Vorbehalte von irgendeiner Verschmutzung oder Beeinflussung irgendwie da von der Literatur. Und ich würde ja ganz oft auch jetzt in dieser Debatte immer gern denjenigen sagen, die so sagen, ach, die große Freiheit, die große Autonomie der Literatur, der Kunst, das müssen wir irgendwie bewahren. Denen würde ich immer gern sagen, naja, aber das ist doch eh ein Konstrukt. Also Literaturproduktion, Kunstproduktion, das steht doch immer unter Zwängen, unter ökonomischen Zwängen zum Beispiel. Also kein Gedicht, kein Text entsteht in so einem idealen, leeren, luftleeren Raum. Und für meinen Geschmack könnten wir noch viel mehr darüber reden, wie tatsächlich so Produktionsbedingungen aussehen und viel weniger eben über das Mythos völlig freies Genie. Und auch ganz interessant, was Elias Hirschel jetzt gesagt hat, na, es gibt ja staatliche Institutionen, Kulturinstitutionen, die Literatur auch schon fördern. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtige Chance für Literatur, die unter Marktbedingungen zum Beispiel vielleicht sonst nicht entstehen konnte oder nicht so viel Gehör bekommen würde.
Elias Hirschel, wenn Sie jetzt meinetwegen, Sie würden jetzt Parlamentspoet werden, hätten Sie gleich spontan eine Idee, womit Sie sich gern beschäftigen würden oder worüber Sie schreiben wollten?
Ich fand jetzt gerade die Idee mit einfach nur die Geräusche beschreiben tatsächlich ganz spannend. Also ich glaube, ich würde mich auch eher interessieren für so das ganze Parlament als physischen Raum. Ich wollte mal zum Beispiel zu Recherchezwecken auf eine Mathematikertagung fahren, weil mich irgendwie eigentlich so die sozialen Abläufe im Hintergrund von so total technischen Prozessen voll interessieren. Also was passiert tatsächlich im Parlament mit den Leuten? So, wie reden die miteinander? Da weiß ich halt nicht, wie viel Einblick man da tatsächlich kriegt, weil das ja eher privat ist wahrscheinlich dann. Ja, ich glaube, ich würde gar nicht so wahnsinnig in die Themen reingehen, sondern eher in wie die Leute sich verhalten dort.
Und die Idee, dass sich das dann auch vielleicht ein bisschen mehr an junge Leute vermitteln lässt, wenn da so ein junger Autor wie Sie, der ja auch, Sie machen ja auch Spoken Word Poetry und haben eben da auch ein junges Publikum. Und die Idee ist ja auch, dass man vielleicht eben den Parlamentarismus jüngeren Wählern ein bisschen schmackhafter macht oder überhaupt mal zugänglicher. Können Sie sich das vorstellen, dass das funktionieren könnte?
Ja, klar. Also das ist sicher eine wahrscheinlich ein bisschen spannendere Aufbereitung dann, als wenn man das halt einfach nur irgendwie da live auf, wo läuft das immer, auf Phoenix oder so. Mhm. Wenn man da verschiedene Sichtweisen drauf hat vor allem und dann vielleicht setzt das der eine als Lyrik um und der andere schreibt irgendwie ein Kurztheaterstück oder irgendwas, macht es wahrscheinlich spannender. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht, genau, in irgendeinem Text stand auch drin, dass sie jetzt so Angst haben vor dann eben, dass das in so Gedichte über die Umweltkrisen ausartet und was weiß ich. Dann ist halt da auch mal ein schlechtes Gedicht über die Umwelt dabei. Es gibt Schlimmeres.
Gibt es sonst auch, gell, Miriam C. schlechte Gedichte.
Auf jeden Fall.
Elias Hirschel und Miriam C., vielen Dank für das anregende Gespräch. Und wer jetzt Lust bekommen hat, Elias Hirschels Roman salonfähig zu lesen, der ist beim Hansa Verlag erschienen.